Schwarz-rote Wohnungspolitik, was kommt auf die Kapitalanleger nun zu? Am 9. April haben CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Was bedeutet das für den Wohnungsmarkt? Darum geht's heute hier in der 1er Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie ist der Koalitionsvertrag in den Themenfeldern Wohnen und Bauen insgesamt zu bewerten? Was ist für den Wohnungsbau vorgesehen? Wie werden künftig Selbstnutzer unterstützt? Welche Maßnahmen sind im Bereich der Mietpreisregulierung geplant? Gibt es Neuerungen im Themenfeld Sanierung? Und was ist das Gesamtfazit? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1A Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Und heute, ihr habt es im Titel gelesen, es geht natürlich um den Koalitionsvertrag. Wir wissen nun, was drin steht. Und weil wir das Ganze natürlich nicht einfach nur hier aus Sekundärliteratur ableiten, was wir davon halten und inhaltlich darüber reden wollen, jedenfalls was den Wohnungsbau und Wohnungsmarkt, Immobilienmarkt betrifft, hat unser fleißiger Professor, der weltbekannte und beliebte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, Hauke.
Diesen Koalitionsvertrag natürlich gelesen und studiert. Er konnte gar nicht anders. Er kam nicht umhin. Das war ein Papier. Es hat ihn gejuckt und er musste es unbedingt lesen. Und darüber wollen wir heute reden. Mal gucken, was drin ist für die Wohnungspolitik. Und ja, vielleicht, Michael, wie ist der Koalitionsvertrag im Themenfeld Wohnen und Bauen insgesamt? Vielleicht gibst du uns deine Insights. Du bist ja sozusagen, also neben denen, die es geschrieben haben, wahrscheinlich der Einzige, der es auch gelesen hat.
Oh, ich glaube, es haben ganz, ganz viele Leute gelesen. Also es gibt ja wahnsinnig viele Kommentare dazu schon. Und ich glaube, das ist schon für alle auch eine spannende Lektüre gewesen. Wobei man natürlich immer hinterfragen muss, kommt das nachher alles? Ne? Also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, mal bei der Ampel nachzuschauen, was alles tatsächlich gekommen ist oder was nicht gekommen ist. Also das muss man eben auch berücksichtigen bei all der Kommentierung, die wir jetzt machen. Aber allein vor dem Hintergrund dessen, was vielleicht nicht drin steht, können, glaube ich, viele Anleger schon zufrieden sein. Denn zwei Dinge, die in der Diskussion waren und die durchaus für gewisse Schockwellen in Investorenkreisen gesorgt haben, die sind gar nicht drin. Das eine ist die Reduzierung der Kappungsgrenzen in bestehenden Mietverträgen auf 6% innerhalb von 3 Jahren. Das wäre also schon eine starke Einschränkung gewesen. Das war geplant für angespannte Mietwohnungsmärkte. Das hätte dann ein Aufholen von niedrigen Mieten eigentlich verhindert und hätte tatsächlich zu mehr Verkrustung noch im Immobilienmarkt geführt, weil es dann natürlich noch weniger Anreize für die bestehenden Mieter gibt, irgendwie auszuziehen. Also das wäre tatsächlich auch sehr, sehr schädlich gewesen. Und das andere, ich glaube, was viele wirklich umsorgt hat, Investoren wie auch Anbieter von Neubauimmobilien. Das war nämlich die Abschaffung der steuerfreien Veräußerung nach 10 Jahren. Also wir hatten ja selber auch in dem Podcast das eine oder andere Mal drüber gesprochen und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl, das könnte diesmal tatsächlich kommen. Das war ja auch schon im Sondierungspapier der Ampel. Das war jetzt in der Diskussion bei CDU und SPD. Und angesichts knapper Kassen hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass man diesen Weg geht, ist man allerdings nicht gegangen. Also ich glaube, da können viele jetzt schon aufatmen. Ich halte es jetzt auch in der jetzigen Situation auf jeden Fall für richtig, denn das hätte natürlich große Verunsicherung gebracht und wahrscheinlich gerade auch die Neubaunachfrage nochmal extrem beeinträchtigt und insgesamt natürlich zu Problemen geführt. Also von daher würde ich sagen, schon das, was nicht drin ist, sind gute Nachrichten.
Ja, richtig gut. Wobei wir natürlich sagen müssen, es ist eine Anomalie im Steuergesetz. Ne? Das gibt es so nur bei uns. Irgendwann mal wird jemand die Finger nicht davon lassen können. Ist immer nur die Frage, wann, oder? Wie ist deine Einschätzung?
Ja, es ist richtig und es ist halt die Frage, wie es dann wirklich auch angegangen wird, ob es jetzt abrupt ist, ob es dann rückwirkend gemacht wird. Die Diskussion gab es ja auch wieder, ne? Und Man kann natürlich auch die andere Position vertreten und sagen, naja, wir wollen doch, dass insgesamt wieder mehr gespart wird, mehr investiert wird. Also schaffen wir doch die Spekulation, die Besteuerung von Aktiengewinnen dann auch ab. Ne? Auch dafür gibt es ja durchaus Argumente. Aber ich glaube, irgendwo müssen wir zwischen Aktien und Immobilien das Ganze harmonisieren. Und irgendwann wird das kommen.
Gut. Dann lass uns, ich habe einen witzigen Kommentar gelesen. Eine Frage haben wir noch nicht geklärt, nämlich ist es jetzt eigentlich die GroKo oder ist es die Kleiko oder ist es, wir haben in der Textversion dieses Podcasts diese Formulierung umschifft, ist es einfach nur noch eine Koalition und du hast dazu eine eigene Wahrnehmung, nämlich?
Naja, Schwarz-Rot steht für Bayer Leverkusen, ne? Also ist die Bayer-Koalition. Ich weiß aber auch nicht, das würde ich abhängig machen vom Erfolg der Koalition.
Nein, ich wollte gerade sagen, das würde ja bedeuten, dass es eine Siegerkoalition ist, ne? Also muss man ja neidlos anerkennen. Also wenn die Farben sozusagen auf die Performance hindeuten, dann haben wir vielleicht hier gute Chancen.
Aber es ist ja witzig, die haben selber noch keinen Namen gefunden, ne? Die haben noch mal aufgerufen zu kreativen Vorschlägen. Ich glaube, all das, was da kam, war jetzt nicht so wirklich begeisterungsfähig in den Politikerkreisen. Ja, man wird sehen.
Also die Vorschläge fand ich schon unterhaltsam, so ist nicht. Aber was haben Sie denn geglaubt, was da kommt? Gut, was ist für den Wohnungsbau vorgesehen? Lass uns wieder zu Inhalt zurückkommen. Auch wenn ich habe einen Kommentar gelesen, das muss ich vielleicht noch sagen, irgendwie Hauke wie immer dicht am Populismus. Das ist hier natürlich auch nicht nur Theorie meets Praxis, sondern auch Populismus, ne? Das ist sozusagen nicht eine PPP, sondern eine TPP, eine Theorie-Praxis-Populismus-Format, oder?
Na, ich würde dich eigentlich nicht als Populisten bezeichnen, ich würde dich als Provokateur bezeichnen.
Okay.
Aber das gehört ja auch dazu. Ne? Das
regt an zum Kommentieren immerhin.
Also ja, ja.
Alle
ja, ja.
Die ich richtig aufrege, die kommentieren. Insofern an dieser Stelle auch nochmal die herzliche Bitte für den Fall, dass ihr bei uns auf YouTube noch nie geschaut habt. Einfach mal rüberschauen und irgendwie uns vielleicht einen Daumen nach oben da lassen. Und auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Es gibt immer auch ein paar, die sagen, ey, war eine richtig coole Folge. Aber wenn es euch gefallen hat oder ihr eine Anregung habt, bitte gerne auch das kommentieren. Sonst haben diejenigen, die Grünen verteidigen, in den Kommentaren langsam die Überhand. Was auch okay ist. Gut, also lass uns zurück in den Koalitionsvertrag schauen. Was ist für den Wohnungsbau vorgesehen?
Also ich finde das Programm für den Wohnungsbau wirklich nicht schlecht. Ich glaube, da sind viele ganz gute Ansätze drin. Ein Punkt, der jetzt schon wichtig ist und der sehr, sehr schnell kommen soll, das ist in 100 Tagen soll der sogenannte Bauturbo kommen. Das heißt, dass die Kommunen schneller Bauflächen ausweisen können und das auch schneller umsetzen können. Ich hatte da ein sehr interessantes Gespräch mit der Stadt Köln, die dann gesagt haben, naja, früher war es so, bei einem typischen B-Plan gab es etwa 30 Einwände, die man dann bearbeiten muss. Heute sind das typischerweise 1000. Ja? Und die Stadt ist dann tatsächlich auch immer gezwungen, alle Einwände dann ernsthaft zu prüfen und natürlich dauert das entsprechend lange. Ja? Und mit dem Bauturbo hast du dann als Stadt tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen das jetzt prioritär, ja, wie Infrastruktur ist auch der Wohnungsbau hier prioritär und man kann es schneller durchsetzen. Da muss die Stadtpolitik allerdings auch mitmachen, ne? Das ist auch immer ganz wichtig, ja, kann natürlich auch sein, dass aus der Stadtpolitik ganz viele Anforderungen kommen. Also eine Garantie, dass es dann alles schneller geht, ist das nicht, aber es ist zumindest die Möglichkeit für die Städte, die willig sind, hier wirklich voranzugehen. Also das ist schon mal gut.
Aber kurze Zwischenfrage, bedeutet das, die Einwände müssen dann nicht mehr beantwortet werden oder wo kommt der Turbo her? Also genau, wir behandeln genau. Das prioritär, die Möglichkeit hat die Verwaltung ja immer.
Nee, tatsächlich nicht. Also sie müssen wohl, so habe ich es jetzt gelernt, sie müssen dann wohl diese Einwände, es gilt halt immer die Abwägung zwischen den anderen Interessen. Wenn dann jemand sagt, ich finde es aber viel besser, wenn das für den Naturschutz genutzt wird, diese Fläche, oder für den Borkenkäfer oder was auch immer, dann muss ich das eben prüfen, ja, und abwägen als Stadt und das eben auch gut begründen. Und das ist eben das, was so langwierig ist. Und bei Infrastruktur hat man nun durchgesetzt, okay, du kannst das direkt machen, weil es ein übergeordnetes Interesse gibt. Und das ist jetzt das, was mit dem Bauturbo auch möglich ist. Du kannst sagen, es ist ein übergeordnetes Interesse, dass wir Wohnungsbau haben. Und damit kann es dann tatsächlich auch schneller gehen. Das hat man damals auch gemacht, übrigens für die Errichtung von Flüchtlingsheimen. Ne? 2015, als eben so wahnsinnig viele Flüchtlinge kamen, hat man genau dieses Instrument genutzt, damit die Städte eben relativ schnell dann Unterkünfte schaffen können. Und das schafft man jetzt eben auch für den Wohnungsbau.
Also, aber das bedeutet ja auch, dass hier sozusagen Beteiligung von Bevölkerung zurückgedreht wird, ne?
Richtig.
Also alles das, was sozusagen Regierung wichtig ist, das wird nicht mehr befragt im Nachgang. Also die Beteiligungsinstrumente aus. Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich bin der größte Feind von diesen ganzen Verbandsklagerechten und diesem ganzen Schwachsinn, aber es ist natürlich schon ein spannender Vorgang, ne?
Ja, also das schafft auf jeden Fall Geschwindigkeit, aber dadurch, dass natürlich Beteiligung zurückgedrängt wird, ne? Das ist klar. Und wo du das Stichwort angesprochen hast, auch beim Plan, das habe ich jetzt hier gar nicht groß drin, aber beim Plan soll es ja auch einige Dinge geben, die das Ganze beschleunigen. Zum Beispiel eben, dass das Verbandsklagerecht auch reduziert wird. Ne? Wie genau, wird man dann sehen, aber es ist schon der Wunsch hier, in dem Kontext schneller zu werden und dann die Prozesse zu beschleunigen. Was ich dann eben auch gut finde, der Standard E, auch darüber wurde ja schon viel diskutiert, der soll kommen und er soll vor allen Dingen rechtssicher ausgestaltet werden. Wir haben ja das ganz große Problem, dass du theoretisch ein Klagerecht hast, weil der Standard E eben nicht dem Stand der Technik entspricht. Das soll ausgeklammert werden und es steht auch drin, dass grundsätzlich das Klagerecht wegen dem Stand der Technik überprüft wird. Ja, also man versucht schon, damit ja auch Innovationen anzutreiben, dass du eben was anderes machen kannst. Und wir haben einige Länder, wo es ja auch diese Fokussierung auf die DIN-Normen gar nicht gibt, ja, wo du tatsächlich dann einfach nur bestimmte Ziele erreichen musst für deinen Bau. Und wie du die dann erreichst, ist dir völlig überlassen. Während wir in Deutschland ja eigentlich alles haarklein definieren, wie du es auch machen musst. Also da ist eine gewisse Abkehr drin. Was ich gut finde.
Einige Länder, du meinst zum Beispiel Holland, also nicht Bundesländer.
Ja, aber auch, genau, Holland, aber auch in Irland oder in anderen Ländern ist das tatsächlich, ja.
Wobei, ist das eine interessante Frage, also DIN ist ja das deutsche Industriemaß oder Industrienorm. Gibt es auch andere Länder, die sich an der DIN abarbeiten?
Also oder es gibt zumindest auch Normen und sowas, genau. Gibt es auch.
Aber nicht die DIN.
Nicht die DIN, aber ähnlich, okay. Ne? Gleichwertig. Ne? Aber die haben in anderen Ländern einfach nicht diese Durchschlagskraft. Das gibt es, ja, aber es ist quasi, bei uns ist das ja quasi in den gesetzlichen Standard erhoben worden. Mhm. Ne? Über den Stand der Technik und dass du das einklagen kannst. Und das ist in anderen Ländern nicht der Fall.
Ja, okay. Ich habe dazu eine Theorie. Ich glaube, wenn ein Land besonders hierarchisch ist, was sozusagen das Denken angeht, so wie in Deutschland, wir haben ja auch eine wahnsinnige Chefgläubigkeit und Obersticht unter und meine Kompetenz, deine Kompetenz und so, also flache Hierarchien ist ja eher nichts Deutsches. Und ich glaube, da wo du sowas im Mindset hast, da hast du auch eine Prozessliebe. Und eine Prozessliebe führt dann halt dazu, dass du das Wie vorschreibst.
Ich glaube nicht, dass das mit der Hierarchie zusammenhängt. Ich glaube, das hat mit der Fehlertoleranz zu tun. Die Deutschen sind so wahnsinnig sicherheitsorientiert. Ja, und gerade auch
ängstlich, könnte man sagen.
Und gerade auch Verwaltung und alles ist extrem. Nur keine Fehler machen, nur auf der sicheren Seite sein. Und dann orientiert man sich an sowas sehr stark. Ja, das ist, glaube ich, da sind andere Länder doch etwas anders, die dann sagen, okay, es muss funktionieren, aber wir akzeptieren eben auch kleine Fehler. Also mir hat mal ein Niederländer gesagt, wenn da eben die Gebietsgrenze ein Zentimeter nach links oder rechts verschoben ist, interessiert keinen. Ja, in Deutschland kann das mitunter ein großes Thema werden.
Ja. Ja, genau. Ne, aber es gab ganze Fernsehsendungen dazu oder Serien sogar, ne? Der Streit am Gartenzaun.
Ja, genau. Also und das ist, glaube ich, das steckt eher dahinter, warum man sich so auf diese DIN-Normen konzentriert. Was eben auch noch kommen soll, ist, dass man den EH55 wieder fördert, temporär, um quasi kurzfristig dann auch einen Impuls im Bauen zu setzen. Mal gucken, wie das ausgestaltet wird. Es ist natürlich so, dass viele auf EH40 schon umgeschwenkt haben, weil es da die Förderung gab. Jetzt muss man mal sehen, inwiefern dann der EH55 wieder stärker dann auch genutzt wird. Also das sind so ein paar Maßnahmen, aber glaube ich, die in die richtige Richtung gehen. Aber das muss man eben auch sagen, ob es jetzt dafür reicht, den großen Durchbruch zu schaffen und ein ganz anderes Bauen zu schaffen, das muss man tatsächlich mal abwarten. Aber ich würde sagen, das geht so in die richtige Richtung.
Zumindest haben sie es versucht. Ich meine, wir haben in Deutschland das Subsidiaritätsprinzip. Insofern ist sowieso jede Kommune sozusagen dafür zuständig, irgendwie schneller zu werden. Aber das, was man von Bundesregierungsseite aus machen kann, zum Beispiel diese Förderinstrumente oder diese Prioritärinstrumente an Hand zu geben, ist ja auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also weil klar, man gibt den Kommunen hier Instrumente an die Hand, aber die müssen es auch dann umsetzen. Und es sind ja oftmals auch kommunale Auflagen, die das Ganze ja auch nochmal deutlich teurer machen. Es ist ja das eine, wie baue ich, aber wenn die Stadt dann eben sagt, du musst eben den Kindergarten noch bauen und ich möchte die und die Fassade und es muss doch dann noch eine schöne Allee dazu und keine Ahnung was, dann wird es natürlich automatisch teurer. Also von daher sind das nur Instrumente, die dann eben auch genutzt werden müssen.
Ja, ich habe mir gerade ein Projekt angeschaut im Harz und war da in so alten Verwaltungsgebäuden, die jetzt umgenutzt werden sollen. Und dann war natürlich die Frage, das ist ein Leichtbau und der ist auch schon 30 Jahre alt und so. Kann man den jetzt nicht um? Nein, sagte der Bürgermeister, das will die Gemeinde so. Der stand hier schon immer. Dieser Bau muss erhalten bleiben. Und das sind natürlich in Wahrheit so die Realitäten in den kleinen Gemeinden rund um Goslar in diesem speziellen Fall. Da gibt es dann Befindlichkeiten aus der Nachbarschaft, wo man sagt, nein, diese Änderung darf hier auf keinen Fall gemacht werden. Dann ist da ein Bürgermeister, der war es auch schon immer. Den gibt es noch länger als den Bau. Und schon war es das nicht mehr mit der Wohnungsbauförderung oder Umbau des Ortskerns oder so. Also es war nicht besonders schön, aber der war da halt schon immer. Genau. Also, wichtige Frage ist natürlich auch das Thema, wie werden künftig Selbstnutzer unterstützt? Also gibt's dazu was? Das ist ja so der heilige Gral dieser Sendung hier, der 1er Lage. Erzähl.
Also ich habe mich natürlich gefreut, dass es die Ankündigung gibt, dass Ersterwerber zukünftig mit Nachrangdarlehen oder Bürgschaften oder anderen eigenkapitalersetzenden Instrumenten unterstützt werden sollen, weil das ist ja einfach der entscheidende Mangel für viele Ersterwerber, dass es einfach zu wenig Kapital gibt. Grunderwerbsteuer ist teuer, Notar ist teuer, Banken möchten Eigenkapital haben und von daher ist das eben ein großes Hemmnis und es gibt ja durchaus Instrumente. Schleswig-Holstein hat ja ein sehr schönes Programm für Nachrangdarlehen. Wenn man sich daran vielleicht etwas orientiert, das auf die KfW ausweitet, wäre das durchaus interessant. Also von daher finde ich das gut, aber was hier wirklich fehlt, ist halt jegliche Reformwille für die Grunderwerbsteuer. Also der Minimalkompromiss war ja immer, wir erlauben den Bundesländern zumindest zu differenzieren oder die Grunderwerbsteuer selber auszugestalten, also zum Beispiel selber einen Freibetrag einzuführen für Selbstnutzer oder Hauke lässt hier die Luftballons steigen, ne, für die eben nicht im Video dabei sind. Also das war das Minimale und eigentlich hat man erwartet, es gibt eine größere Reform. Das hat ja auch die CDU im Wahlprogramm noch gehabt, dass die Grunderwerbsteuer wirklich gesenkt wird, dass man einen Deal vielleicht mit den Bundesländern anstrebt oder ähnliches. Davon findet sich jetzt gar nichts. Ja. Interessant in dem Zusammenhang finde ich auch, man kann ja dazu stehen, wie man möchte, aber auch, dass das Thema Share Deals gar nicht mehr drin ist. Ja. Also das war ja auch ein großes Thema und das war eigentlich auch für die SPD immer ein Aufregerthema, aber dazu findet sich jetzt gar nichts. Ja, die Idee war ja immer sogar von der FDP noch in der Ampelregierung zu sagen, wir reformieren die Share Deals und nutzen Mehreinnahmen, um dann die Grunderwerbsteuer zu senken. Das war eigentlich das, was man zumindest noch wohnungspolitisch einbringen wollte, bevor es geplatzt ist. Dass jetzt da gar nichts drin ist, ist für mich schon irgendwo verwunderlich.
Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich an dieser Stelle, ich meine, wir haben ja die Berichterstattung auch mit Interesse verfolgt. Da habe ich ja den Eindruck gehabt, dass der Friedrich schon ganz heftig an die Backen bekommen hat, wenn da jetzt zu viel SPD, offensichtlicher SPD-Populismus im Wahlprogramm, im Koalitionsvertrag gewesen wäre, glaube ich, hätte das nicht aufgehört. Dann hätte er das nächste Mal vielleicht nicht das zweitschlechteste Ergebnis der CDU, sondern dann wirklich das schlechteste CDU-Ergebnis. Also ich habe den Eindruck, dass hier auch so ein paar Reizthemen nicht gesetzt werden durften, weil ansonsten die Union dabei wirklich schlecht ausgesehen hätte.
Ja, mag sein. Andererseits ist natürlich gerade der Share Deal ist jetzt ja auch nicht so das typische CDU-Klientel, die sagt, das ist ja super, dass es weiterhin Share Deals
gibt. Ja, das ist ja auch ein Thema. Warum ist das eigentlich kein Thema mehr für die CDU-Klientel? Was ist denn da schief in der CDU-Klientel?
Also da müsste man ja eher sagen, die hätten ein starkes Interesse gehabt, die Grunderwerbsteuer zu senken, weil der typische CDU-Wähler vielleicht eher ein Familienhaus kauft als der SPD. Ja, nee,
das meine ich gar nicht. Ich meine damit echt, also sozusagen die Signalwirkung, ne? Mhm. Dieser Share Deal. Ich weiß auch gar nicht ehrlicherweise, wie groß ist denn eigentlich überhaupt das Aufkommen, das Steueraufkommen, das dem Staat entgeht durch Share Deals. Ich habe nicht den Eindruck, dass das pausenlos gemacht wird. Jedenfalls wahrscheinlich nicht im gleichen Umfang wie Grunderwerbsteuer.
Ist richtig. Es gab ja mal so Untersuchungen vom BBSR. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Es waren durchaus schon in den Boomzeiten eine ganze Reihe von großen Transaktionen, die da so durchgeführt wurden, die dann vielleicht grunderwerbsteuerpflichtig gewesen wären. Es ist natürlich immer die Frage, ne? Also damals, als die Vonovia die Deutsche Wohnen gekauft hat, hättest du sagen können, wenn da jetzt Grunderwerbsteuer geflossen wären, ich glaube, das wären mehrere Milliarden sogar gewesen an Grunderwerbsteuer, alleine von diesem einen Deal. Aber wäre der Deal dann gekommen? Das ist eben die Frage, ne?
Ja, abgesehen davon ist es ja nicht so, dass diese Kosten dann einfach verpuffen und sagen, ah, okay, da werden jetzt diese Steuern erhoben oder nicht erhoben, sondern es wäre ja hinterher irgendwo gelandet. Zum einen wahrscheinlich in der Rentabilität oder Attraktivität des Deals, zum anderen aber wahrscheinlich auch in den Mieten schlicht und ergreifend. Also ich meine, irgendwer muss ja die Steuern bezahlen, wird's halt überwälzt auf den Mieter, das muss man ja.
Also interessanterweise, es gibt nur an einer Stelle das Wort Share Deals. Und das ist bei den kommunalen Vorkaufsrechten, wo es dann nämlich heißt, die Share Deals sollen das nicht brechen. Ja, das heißt, du hast, auch wenn es einen Share Deal geben sollte, hat die Kommune trotzdem ein Vorkaufsrecht. Ja, das finde ich ganz interessant, dass man diesen Bereich dann nochmal extra hervorgehoben hat.
Sag das nochmal. Also wenn du einen Share Deal einfädelst, hat die Kommune trotzdem ein Vorkaufsrecht oder nicht?
Genau. Sie hat trotzdem ein Vorkaufsrecht. Okay. Also bis jetzt konntest du sagen, okay, ich verkaufe diese Immobilie nur teilweise quasi oder mein Gebäude verkaufe ich ja nur teilweise, ich verkaufe Anteile daran. So, und es soll jetzt so sein, dass auch wenn du nur Anteile quasi verkaufst,
Die
Kommune dann trotzdem reinspringen kann und sagen, ich kaufe das Gebäude.
Ja, alles klar. Ich wusste gar nicht, dass das ein Umgehungstatbestand war in der alten Regelung insofern. Danke für die Aufklärung von dem, was ich verpasst habe. Ich dachte, ist ja wunderbar. Genau, wobei, lassen wir das. Diese Vorkaufsrechte irgendwie, auch diese, das ist mir vor allen Dingen Thema für die Erhaltungsgebiete.
Genau.
Und in den Erhaltungsgebieten, also gerade in Hamburg sieht man auch irgendwie rund um das Thema Kiez, da gibt es Erhaltungsgebiete noch und nöcher. Führt dazu, dass der Kiez einfach nicht mehr das ist, was er mal war. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Bei Gelegenheit müssen wir das Thema Erhaltungsgebiete, glaube ich, streifen.
Dazu habe ich jetzt tatsächlich nicht so vorbereitet, aber es findet sich durchaus etwas zu Erhaltungsgebieten. Was ich zumindest als gut finde, ist, dass drinsteht, es soll möglich sein, auch in Erhaltungsschutzgebieten energetische Modernisierung durchzuführen und Barrierearmut herzustellen. Aber konkreter wird man nicht, ne? Aber man hat schon erkannt, dass das auch ein Investitionshemmnis ist, ne?
Ja, ach was. Das ist ja erstaunlich. Aber es ist halt, lass uns da nicht weiter einsteigen. Es ist halt einfach ein großes Thema. Das verdient wahrscheinlich eine eigene Folge. Lass uns weiter schauen in die Mietpreisregulierung. Das ist ja eins der weiteren Reizthemen, auch das eins der weiteren Signalthemen, sowohl Reizthema für die SPD als auch Signalthema für die CDU oder umgekehrt. Was ist da der Maßnahmenkatalog im Koalitionsvertrag? Wird es verschärft, verringert oder bleibt alles, wie es ist?
Also insgesamt wird schon etwas verschärft, würde ich sagen. Also die Mietpreisbremse soll nochmal um 4 Jahre verlängert werden. Was im Sondierungspapier waren es ja nur 2 Jahre. Was eben auch noch hinzukommt, ist, dass auch die Strafen, wenn man das sich nicht dran hält, dass die verschärft werden sollen. Also es wird ein Straftatbestand, so ist es drin, auch das Thema Mietwucher. Also das muss man genauer beobachten, wie das dann juristisch aufgearbeitet wird. Aber im Prinzip sind die Möglichkeiten, das zu sanktionieren, deutlich gestiegen. Oder sollen deutlich steigen. Was eben auch kommen soll, ist eine Regulierung der Indexmieten. Steht jetzt nicht genau drin, was. Ich nehme an, es wird irgendwo eine Kappung geben. Sehe ich besonders kritisch, weil die meisten Investoren ja im Neubau Indexmietverträge anwenden. Und wenn du dann nicht mehr die Gewähr hast, dass du eine Realwertsicherung hast, musst du im Zweifelsfall die Anfangsmiete noch höher setzen. Und umso höher die Miete gesetzt werden muss, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bau überhaupt zustande kommt. Also von daher, das ist schon ein Problem. Und was eben stärker reguliert werden sollen, sind möblierte Wohnungen und Kurzzeitvermietungen. Ne? Da muss ich allerdings sagen, habe ich auch ein gewisses Verständnis für. Ne? Also da gibt es schon teilweise dann wirklich exorbitante Mietsteigerungen im Vergleich zum regulären Mietwohnungsmarkt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte vor allen Dingen reguläre Mietverhältnisse erhalten beziehungsweise das ausweiten, dann ist das natürlich nur konsequent. Ne? Das heißt aber natürlich, wir brauchen trotzdem Möblierung und Kurzzeitvermietung, aber dann quasi in den Marktsegmenten, die dafür von vornherein vorgesehen sind, also bei Mikroapartments oder umgebaute Hotels oder ähnliches, ja, aber quasi nicht in dem normalen Mietwohnungsbestand.
Ja, wir kommen an der Stelle, streifen wir ja so einen interessanten Bereich, der unbedingt geregelt werden muss, das Thema Boarding House / also ist das eigentlich Gewerbe oder ist das noch Wohnen? Und überhaupt ist ja eigentlich das Thema sozusagen vermieteter Wohnraum, ist ja eigentlich, kann man ja durchaus auch gewerblich betrachten. Also wir haben da eine gesetzliche Unschärfe, die genau in solchen Momenten dann zum Problem wird. Im Übrigen auch für die Genehmigung in Hamburg, wenn man irgendwie sowas wie ein Boarding House plant, dann hat man ein Riesenproblem, weil man gar nicht genau weiß, ist das jetzt Gewerbe oder ist das Wohnen? Was ist es eigentlich und geht das hier oder geht das hier nicht? Und über diese Geschichten kann man dann natürlich von dem einen Bereich in den anderen rüberrutschen und hat dann offenbar eine nicht genehmigungsfähige Genehmigung, also was den B-Plan angeht oder die Ausweisung, Gebietsausweisung. Insofern, also da bedarf es sowieso irgendwann mal einer Regelung, die das Ganze ein bisschen eindeutiger macht und in dem Zusammenhang, weil ich finde, möbliertes Wohnen ist ja wie Hotel, so. Also, richtig, ne, wenn man, so, Hotel ist aber gewerblich.
Naja, was ja viele machen, ist, aus einer normalen Wohnung so eine Monteurswohnung zu machen. So, und dann kriegst du mitunter die dreifache Miete, ja, sei jedem gegönnt, aber klar, denke ich, schaut die Politik auch sowas und sagt, naja, eigentlich wollen wir doch, dass da Familien wohnen. Und nicht zwei Monteure sich die Wohnung teilen für eine Zeit lang und dann kommen die nächsten und eigentlich könnten die ja auch in so eine Mikroapartmentanlage gehen oder die könnten in ein Hotel gehen oder was oder in so ein gewerbliches Boardinghaus, ne, was von vornherein so konzipiert ist. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt. Aber es bleibt hier noch relativ offen, ne? Es steht einfach nur drin, dass man das stärker regulieren möchte. Was insgesamt, was ich jetzt ganz gut finde, ist, es soll ja eine größere Kommission geben zum Mietrecht, die vielleicht diese ganzen Themen etwas aufarbeitet. Und das fände ich durchaus auch sinnvoll, dass man hier nochmal grundsätzlich überlegt, was will man eigentlich und was sind die Instrumente, die man verwenden sollte und wie kriegt man hier auch eine Balance hin zwischen den Mieterinteressen und den Investoreninteressen.
Ja, genau, weil am Ende muss man natürlich sehen, warum gehen Monteure in diese Wohnungen rein? Natürlich ist es unter dem Gesichtspunkt Miete ist es teuer, aber unter dem Gesichtspunkt Unterbringung meiner Mitarbeiter vor Ort ist es trotzdem günstig. So, also irgendwo ist da sozusagen ja, naja gut, anyways, wir werden es nicht lösen, wäre aber schön, wenn das mal aufgeräumt wird, so dass alle wissen, woran sie eigentlich sind, was darf man nicht. Aber es wird sicherlich auch neue Möglichkeiten geben, zumindest kurzfristig oder übergangsweise die Miete zu erhöhen. Wir werden es sehen und dann diskutieren, wenn es gefunden wurde. Dann das Thema Sanierung. Wir haben da ja ein, wie soll ich sagen, dem Robert sei Dank, ein kleines Chaos erlebt, auch rund um das Heizungsgesetz und über die KfW-Programme, die dann irgendwie nicht mehr verfügbar waren, wenn die Genehmigung da war, all diese ganzen schönen Themen. Wäre ja gut, wenn da jetzt ein bisschen Ruhe und Ordnung einkehrt. Ist das angedacht?
Also wir haben ja eine eigene Sendung schon dazu gemacht, letztes Mal. Ganz interessant, ich hatte die Woche ein Gespräch mit einem Unionspolitiker und habe ihm das dann auch so ein bisschen erläutert, warum ich glaube, dass da bei der energetischen Sanierung mehr Wumms kommt, ja. Und der war dann so ein bisschen, naja, es ist ja nicht klar, wofür man das Geld im KTF dann nutzt. Das soll für Umweltschutz sein, aber man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wenn wir die Bahn elektrifizieren, ist das ja auch Umweltschutz. Ja, das heißt, man zieht quasi Mittel, die man sonst für die Bahnsanierung und Bahnmodernisierung genommen hat, sieht man in den KTF mit dem Blick, naja, wir machen doch dann entsprechend ja auch was für den Umweltschutz. Also ich glaube, das wird noch ganz spannend sein, weil wie man die Mittel nachher wirklich verwendet, diese 100 Milliarden, die die Grünen ja daraus verhandelt haben, bin mal gespannt. Aber so oder so, auch ohne das Geld, ich glaube, das Thema energetische Sanierung wird attraktiver. weil man eben stärker auf die Emissionseffizienz setzt, also auf die Kohlendioxidvermeidung, nicht mehr so sehr auf die Energieeffizienzklassen. Das bedeutet ja, dass ich mehr Handlungsspielraum habe. Ich muss nicht mehr bis Energieeffizienzklasse A oder ähnliches sanieren, sondern ich muss einfach nur gewährleisten, am Ende ist das Ganze klimaneutral, weil ich erneuerbare Energien einsetzen kann. Das ist auf jeden Fall wichtig. Es ist auch spannend, gibt diesen Satz, man möchte die Energieeffizienzklassen an die europäischen Nachbarländer harmonisieren. Ja, und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, in Belgien oder Niederlanden oder auch, ich glaube, Frankreich, die Energieeffizienzklassen sind längst nicht so ambitioniert wie bei uns. Ja, also das, was in den Niederlanden A ist, ist bei uns vielleicht nur B. Vielleicht teilweise sogar C, ja, und von daher ist das natürlich auch spannend und schafft auch nochmal neuen Spielraum. Und es soll auch eine Reform der Modernisierungsumlage geben, die ist ja durchaus problematisch, die Modernisierungsumlage, vor allen Dingen aufgrund der Kappung, ja, maximal 2 Euro pro Quadratmeter, aber unter 7 Euro Netto-Kaltmiete, darüber sind es 3 Euro. Aber seitdem das eingeführt wurde, haben sich die Baukosten mal locker um 50-60% erhöht. Also entsprechend ist das heute weniger wert. Also auch da ranzugehen wäre sicherlich wichtig. Und naja, beim Heizungsgesetz, man hat sich darauf verständigt, dass man letztlich das Ganze technologieoffener machen will. Und auch eine vereinfachte Förderung geben soll. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen werden sich in dem Bereich schon bessern. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Riesenherausforderung. Ne? Wir müssen so 40% der Wohngebäude bis in den nächsten 20 Jahren sanieren. Das ist ganz schön ambitioniert. Aber ich glaube, man schafft hier zumindest ein paar, die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Nein, die macht einige Schritte in die richtige Richtung. So.
Ja, ich kommentiere das jetzt nicht nochmal, wie gesagt. Die letzte Folge sonst gerne einmal durchhören, da ist ja auch eine Menge dazu drin. Das mit der Bahn finde ich spannend, wird in der Bahn gewohnt, aber wahrscheinlich habe ich da einen zu engen
Blick. Nee, du musst ja nicht wohnen, also der KTF ja, genau. Ist ja einfach nur dafür, dass es Umweltschutz gibt. Und ich hätte gedacht, okay, da muss ja viel in Unternehmen und in Gebäude fließen, die wollen wir ja klimaneutral haben, aber du kannst natürlich so... vielleicht umwidmen. Also ich glaube, das wird einfach noch spannend, auch politisch, ne? Wie du damit nachher umgehst.
Ja, 100 Milliarden erzeugen, auch das ist so meine, also wenn ich das höre, dann denke ich, wow, das, ich war wie gesagt gerade im Harz und das Thema Borkenkäfer ist da ja auch irgendwie vor ein paar Jahren ein ziemlicher Hammer gewesen. Ist im Übrigen entstanden in einem Stück, das umweltgeschützt ist. Mhm. Also da ist ein Stück Nationalpark sozusagen und da ist dieser Borkenkäfer so viel zu groß geworden, weil das Unterholz da nicht abtransportiert wurde. Da ist ein Milliardenschaden entstanden durch diesen Borkenkäfer und das, was sie alles gefressen haben in diesem einen Jahr. Und wenn ich dann eine Milliarde auf Umweltschutz packe und aber nicht definiere, wie soll es denn sein? Also bei Gebäudesanierung, okay, dann gibt's möglicherweise Fehlinvestitionen in falsche Richtungen, was Technologie angeht. Aber wenn alles irgendwie, ich hoffe, dass es da nicht fehlanreizt. Es gibt so viele Beispiele für schiefgelaufenen Umweltschutz. Auch da finde ich das Thema Mittelverwendung und Nachweis von Sinnhaftigkeit der verwendeten Mittel wäre etwas, das mich beruhigen würde, damit da nicht auch jede Menge Schwachsinn passiert. Und gerade im Umweltschutz passiert jede Menge Schwachsinn. Genau. Ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an das Lieblingsdokument, das ich mal anfertigen musste für eine Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz. Da hat ein Forscher irgendwie den ganzen Sommer im Gras gelegen, um Weißwangengänse zu zählen. Und dann brauchte ich das aber, das waren 14.000 Euro oder was. Ich habe nichts gegen Weißwangengänse, aber ich wollte die auch gar nicht vertreiben. Also weißt du, das gibt einfach manchmal so Sachen, wo ich mich frage, irgendwie denken wir da auch noch drüber nach oder ist das einfach nur gut, weil Umweltschutz draufsteht? Aber hoffen wir das Beste. Genau, kleine Sorge am Rande und natürlich wieder dicht am Populismus, aber das muss ja auch möglich sein.
Aber gerade bei dem Thema glaube ich schon, dass jetzt die neue Koalition doch etwas pragmatischer zu Wege geht. Dass man sich dann auf so ein paar Dinge konzentriert, dass man jetzt nicht Wärmepumpen durchdrücken will, dass man jetzt nicht sagt, es muss die höchste Energieeffizienzklasse, dass man eben auch sagt, im Bau schauen müssen wir ein bisschen die Umweltrechte auch zurückdrängen und so und das auf ein vernünftiges Maß stutzen. Da sind ja auch durchaus bei den Genehmigungsverfahren dann auch so ein paar Hinweise, auch dass man eher Ausgleichsflächen schaffen kann. Ja, also ich glaube schon, dass es hier etwas pragmatischer zugehen wird.
Ja, absolut. Also den Eindruck habe ich auch. Kommen wir gleich im Gesamtfazit zu. Danach frage ich dich gleich. Aber 1 Milliarde Euro für nur Umweltschutzthemen.
100 Milliarden,
Entschuldigung, viel schlimmer, Peanuts, noch 100 Milliarden. Genau, 1 Milliarde, wer redet über eine? Das sind 100 Milliarden und das ist alles gut, was Umweltschutz ist. Das erzeugt natürlich auch Kreativität, was alles Umweltschutz sein kann, einfach nur, um daraus Mittel abzurufen. Genau, hoffen wir, dass die Kreativität in die richtige Richtung geht, mit Grüßen an den Borkenkäfer im Harz. Also das ist einfach so ein, genau, wahrscheinlich kriege ich es wieder an die Banken, weil das war ja alles ganz anders. War es nicht. Guckt euch den Wald an, der sieht immer noch wild aus. Also wild abgefressen. So, aber nun, Gesamtfazit. Alles in allem haben wir einen ganz guten Eindruck, oder? Was sagst du?
Also ich bin nicht unzufrieden, muss man sagen. Es gibt ja viel Kritik im Moment, auch am Koalitionsvertrag von vielen Seiten. Die einen sagen, das ist ja nicht die Wirtschaftswende und das ist ja durchaus problematisch und die CDU hat sich nicht durchgesetzt und die SPD hat sich vielleicht auch nicht genug durchgesetzt und. Aber gerade in dem Themenfeld Immobilien finde ich es jetzt eigentlich ganz ausgewogen und ja, gute Ansätze da drin. Ne? Wichtig ist aber natürlich, das alles muss auch umgesetzt werden. Das muss tatsächlich, es steht alles unter Finanzierungsvorbehalt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und also von daher, es bleibt spannend. Und spannend bleibt jetzt natürlich auch, wer wird es denn jetzt? Wer wird neuer Bauminister? Das Bauministerium, das war ja auch ganz spannend. Es sollte ja erst ein Superministerium aus Infrastruktur und Bauen und Wohnen und ich glaube sogar Verkehr geben. Das hat man dann kurz vor Ende hat man sich dann noch anders entschieden. Jetzt gibt es ein eigenes Infrastrukturministerium und ein eigenes Bauen- und Wohnministerium. Das geht an die SPD. Mal gucken, wer es dann tatsächlich wird. Also auch das ist, glaube ich, nochmal eine spannende Personalie. Aber ich glaube, ja, es tut uns allen ganz gut, wenn wir ein bisschen zuversichtlich bleiben und positiv gestimmt das ansehen, was da wirklich kommt.
Dein Optimismus ist ungeschlagen. Es ist wunderbar. Dann gehen wir alle mit einem guten Gefühl aus dieser Episode raus. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Ein wenig länglicher heute. Wenn ihr mögt, sind wir auch nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir nicht beantwortet haben, dann findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse dafür. Denn wir haben jetzt schon die 9. Episode, insofern die 15. kommt und die ist nur für deine Fragen. In diesem Sinne, ich danke dir, Michael, fürs Auseinanderpliesern und freue mich auf euch nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss zusammen.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.